Schön, wir freuen uns wieder für das Studium und ich bitte dafür, dass wir im 2. Timotheus öffnen. Wir sind ja auf einem Exkurs vom Johannesevangelium, also nicht Exkurs, naja, ne, wahrscheinlich nicht Exkurs, aber so ein Appendix. Wir kommen wieder zu Johannes zurück, auf jeden Fall. Wir sind im Kapitel 2 stehen geblieben. Wenn ich euch erinnern darf, wenn ihr die Bibel vor euch habt, es ist eine Ermutigung an den Timotheus und Timotheus sollte etwas machen. Und zwar, der letzte Befehl lautete, werde nützlich. Und dann beschreibt Paulus ihm in diesem Befehl, werde nützlich. Denn es gibt Dinge, die sind nicht nützlich und es gibt Menschen, die sind nicht nützlich. Also es geht in diesem Bereich von Dingen bis hin zu Menschen, die entweder nützlich oder unnützlich sind. Und als Ermutigung für den Timotheus ist der Aufruf, Timotheus, sei nützlich. Und hier sind wir, ich lese uns einfach als Erinnerung von Vers 15, werde ich lesen, Kapitel 2 von Vers 16, nicht 15. Die unheiligen, nichtigen Streitfragen aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Erstmal soweit. Also, als Erinnerung, hier sind wir auf dem Weg der Nützlichkeit. Wie wird man nützlich? Und das Erste war, das haben wir letztes Mal betrachtet, bringe in Erinnerung und beschwöre. Bringe in Erinnerung und beschwöre. Das Dritte war, strebe eifrig danach. Wenn ihr euch das vorstellt, bringe in Erinnerung und beschwöre, so ist das ein direkter Angriff. Also es ist eine Konfrontation auf jemanden. Jemandem das zur Erinnerung bringen, also ins Archiv gehen bei ihm und sagen, hey, hol das mal raus, kannst du dich nicht erinnern, das und das hat doch stattgefunden, das und das solltest du machen, bringe in Erinnerung, bezeuge, beschwöre buchstäblich. Also das ist ein harter Ausdruck, den er verwendet. Auf dem Weg der Nützlichkeit müssen wir erinnern, müssen wir beschwören, müssen wir selber auf der anderen Seite, wenn wir hier andere konfrontieren, und zwar in Erinnerung bringen und beschwören. Das Nächste, strebt eifrig danach, hat sehr etwas zu tun mit deiner eigenen Person. Wo du die anderen erinnerst und beschwörst, sind andere direkt involviert. Strebe eifrig danach, das bringt dich mit ins Boot. Und wir wissen, ich möchte euch nur daran erinnern, wieder, dieses Streben eifrig, das ist alles aufzuwenden, deine ganze Kraft aufzuwenden, das ist ein Lebensziel. Um für Gott nützlich zu sein, müssen wir in Erinnerung bringen, aktiv werden, andere erinnern und beschwören, also richtig auf den Leim gehen. Und wir müssen selber streben. Und zwar, wenn ihr das vorfindet im Leben des Paulus selbst, wie Paulus nach Dingen gestrebt hat, so werdet ihr zwei Dinge feststellen. Wenn wir nach Dingen streben, so werden wir darüber reden und wir werden dementsprechend handeln. Wir werden dorthin arbeiten. Ja. Also das wird das kennzeichnen, ob wir danach streben. Ist doch ganz klar, wenn einer strebt, ein Haus fertig zu bauen. Ne? Und in unserer Mitte sind einige, die jetzt gerade in dieser Situation sind. So kann man das sagen, davon wird geredet, ja? Dahin wird hingestrebt. Das merkt man, okay? Also strebe eifrig danach. Das ist nicht einfach nur eine lockere Sache, die man, naja, mache ich oder mache ich nicht. Du wirst nie fertig, nicht wahr? Wenn du nicht strebst. Und der Weg zur Nützlichkeit, die Paulus hier darbietet und sagt, ihr sollt nützlich sein. Timotheus, du sollst nützlich sein und auf dem Weg der Nützlichkeit strebe. Und zwar, dich Gott als Bewährter zu erweisen. Das ist da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und hier möchte ich auch wieder anknüpfen und anfangen. Dich vor Gott als Bewährter zu erweisen und dass du als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, sei bewährt als ein Arbeiter. Leute, liebe Kinder Gottes, Gott ruft auf, dass wir aktiv sind, dass wir uns Gott als bewährte Arbeiter, als diejenige, die etwas machen. Einer, der nichts macht, kann man nicht davon reden, dass er ein Arbeiter ist. Ja, er ist vielleicht ein guter Beobachter. Ich meine, es kann auch sein, dass seine Arbeit darin besteht, dass er gewisse Dinge beobachtet. Das kann auch sein. Aber es geht um die Arbeit. Es geht, dass wir uns vor Gott bewährt erweisen in der Arbeit. Und zwar für Timotheus, dass er das Wort Gottes gerade schneidet. Und hier haben wir viele Beispiele zu erwähnen, die das gemacht werden. Ich nenne euch nur einen Johannes der Täufer, das war so ein Mann, der das Wort Gottes gerade geschnitten hat, der keine Ausnahmen gemacht hat, der direkt gesagt hat zu einem Kriegsmann, was ihn angeht, worauf er zu achten hat. Er war direkt zu einem Schriftgelehrten und Pharisäer und er war auch genauso direkt zu dem König, das ihm dann auch das Leben gekostet hat. Aber das ist ein Beispiel für eine Person, die sich vor Gott bewährt erwiesen hat, die danach strebt, sich Gott als bewährt zu erweisen, das Wort Gottes gerade zu schneiden. Und heute machen wir weiter. Das nächste, was wichtig ist, um nützlich zu sein, also nochmal zur Erinnerung, es ging um bringe in Erinnerung, bezeuge, strebe eifrig. Und jetzt das vierte, um nützlich zu sein im Text, ist meide. Und hier sind wir im Vers 16, Kapitel 2. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide. Also was gilt zu meiden, wenn du nützlich werden willst für Gott? Meide Schwätzereien. Welche Schwätzereien? Der Text gibt auch darauf eine Antwort und sagt, unheilige und nichtige Schwätzereien. Also diese zwei Art von Schwätzereien gilt es zu meiden. Unheilige. Manche übersetzen wie die Elberfelder ungöttliche. Es ist ein Wort, das übersetzt werden kann, also in fast jeder englischen Übersetzung werdet ihr es vorfinden als in der deutschen ungöttlich, in der englischen profan. Ja? Profane. Also jeder weiß oder viele wissen, was profan ist. Also profan ist ungöttlich in dem Sinn. Ja? Etwas, was nicht für den göttlichen Zweck nutzbar ist, das ist profan. Man könnte sagen, ein profanes Gebäude, also nicht für Gottes Absichten zu gebrauchen. Also Schwätzereien zu meiden, die ungöttlich sind, die profan sind, die nicht für den göttlichen Zweck nützlich sind. Meide so etwas. Das Interessante ist, dieses gleiche Wort profan oder das Ungöttliche, nicht in der religiösen Welt, wurde das gebraucht und verwendet als, könnt ihr euch einen Gang vorstellen, einen engen Flur und da geht die Tür in den Flur auf. Ja? Wenn ihr euch einen Gang vorstellt und die Tür geht in den Gang auf, das würde man sagen, das ist ungöttlich, also in der normalen Sprache, das ist profan, das ist unbrauchbar. So etwas macht man nicht. Wenn du im Gang durchgehen willst und das ist vielleicht noch ein Fluchtweg und da geht die Tür in den Gang auf. Dieser Gebrauch, das ist nicht sinnvoll. Und darum geht es hier. meide Schwätzereien, die ungöttlich sind, die für Gottes Ziele und Zwecke unbrauchbar sind. Und das andere, die leer sind. Leer ist einfach inhaltslos. Und beides zusammenfasst, wird deutlich, meide Schwätzereien, die den Absichten Gottes nicht dienen, ja, die nicht zweckgebunden sind für Gottes Absichten. Diese Schwätzereien meide. Aber der Text sagt nicht nur, dass man diese Schwätzereien meiden soll. Und deswegen manche Übersetzungen, wie zum Beispiel Albrecht und Menge und andere, die fügen hier hinzu, denn im Text geht es nicht nur, die Schwätzereien zu meiden, sondern die Schwätzer, ja, die Leute. Es geht um Menschen, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch um diese Menschen zu meiden. Und wie gesagt, einige Übersetzungen fügen das sofort hinzu. Ich lese es. Dem unreinen Geschwätz der Irrlehrer aber gehe aus dem Weg, denn diese Leute versinken immer tiefer in die Gottlosigkeit. Es wird so übersetzt. Und wisst ihr warum? Guckt, schaut in eure Bibel. Vers 17 macht es uns deutlich. Und ich lese es. Vers 17. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Peletus. Also es geht um Menschen. Ihr Wort und der ganze Text rundherum bezieht sich auf diese Menschen. Von Menschen, die diese leeren Worte, diese Schwätzereien ausbreiten. Ja, ihr seht das zum Beispiel in Vers 16, ich lese es nochmal. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie, ja, in Vers 17, ihr, ja, unter ihnen gehören diese zwei Personen. Die Irrlehrer, Vers 18, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Und wieder, sie behaupten, also es bezieht sich auf die Person, der ganze Umfeld bezieht sich auf Menschen, er weist auf Menschen hin. Es geht nicht nur, dass wir diese Schwätzereien meiden, sondern wenn du für Gott nützlich sein willst, dann meide diese Leute. Meide gewisse Art von Menschen, die ungöttliche und leere Reden führen, wenn du für Gott nützlich sein möchtest. Und der Auftrag Gottes ist, werde nützlich. Also gilt es, diese Menschen zu meiden. Warum sollten wir sie meiden? Warum sollten wir dieses Geschwätz meiden, samt diesen Leuten, die so sind, meiden? Wieder zu Vers 16. Denn sie fördern, der erste Grund, sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Sie sind ein guter Nährstoffboden. Wenn ihr euch vorstellt, euren Garten, und ihr wollt da etwas pflanzen und es kommt nicht richtig. Der Grund ist vielleicht ist euer Samen nicht gut, aber der Grund könnte auch sein, dass der Boden nicht gut ist. Und Paulus sagt hier, der erste Grund, warum man hier meiden soll, das ist ein richtig guter Nährstoffboden. Dass dieser Boden ist empfänglich für weitere Dinge. Also aus diesem Grund sollte man es meinen, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Ja, das ist wie ein Dünger für die Gottlosigkeit, für ein Leben, das Gott nicht wohlgefällt. Aus diesem Grund meide Schwätzereien und die Schwätzer. Der zweite Grund. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Also hier sehen wir, es ist sogar ansteckend, es ist übergreifend. Das ist der nächste Grund, warum man meiden soll, weil es ansteckend ist. Es ist eine Krankheit, die andere mit hineinzieht. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Also schon damals kannten sie Krebs. Okay? Und es frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Und jetzt gibt er ein Beispiel von diesen Menschen. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und er nennt sofort, was ihre Schwätzereien waren, wo sie tätig waren. Und das nächste, warum wir es meiden sollen. Warum? Der nächste Grund, der dritte Grund. Weil es den Glauben angreift. Weil es den Glauben angreift, Vers 18. Und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Ja, diese Leute, diese Schwätzer, die oben genannt wurden, Hymenäus und Peletus, sie stürzen den Glauben um. Und jetzt sitzt du da und denkst, okay, Momente mal, was bedeutet das, dass sie den Glauben umstürzen? Ich gebe euch ein Beispiel auch aus der Schrift. Ihr wisst, Schrift legt die Schrift aus und nicht wir. Titus 1, Vers 11. Titus 1, Vers 11. Denen muss man den Mund stopfen, es geht um den gleichen Kontext. Ja? Nur hier sagt er zu Titus nicht nur, dass du die meiden sollst, sondern denen musst du den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Haushälter durcheinander. Durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnswillen. Das ist der Ausdruck, den Paulus hier zu Timotheus schreibt, und so den Glauben einiger Leute umstürzen, durcheinander bringen. Das ist, wenn du ins Zimmer reingehst, oder vielleicht musst du da gar nicht reingehen, in dein Zimmer reinguckst und siehst den Chaos, der da drin ist. Und man könnte sagen, da ist alles, da steht alles auf dem Kopf. Ich hoffe nicht, dass es bei euch der Fall ist. Ja? Aber vielleicht ist es bei dem einen und den anderen so. Das ist Durcheinanderbringen. Und diese Schwätzereien, nicht nur, dass sie die Gottlosigkeit, dass sie ein guter Nährstoffboden sind, nicht nur, dass sie ansteckend sind, sondern die bringen den Glauben durcheinander. Da entsteht Chaos. Leute haben keinen festen Grund mehr. Es geht nicht darum, dass sie den Glauben verlieren. Dass einer, der in Christus Jesus gewesen ist und jetzt auf einmal nicht mehr Christ ist, dass er Kind Gottes war und die Kindschaft verloren hat. Und darum geht Paulus augenblicklich weiter und sagt, okay, diese Sache, die ich hier gerade eben genannt habe, und so den Glauben einiger Leute umstürzen, auf den Kopf stellen, das muss ich euch erklären. Und er geht gleich mit einem Einwand los. Aber, ja, nächster Vers, ich erkläre euch das, was das bedeutet. Aber, und hier ist der Einwand, und er klärt hier die persönliche Heilsbeziehung zu Gott. Das ist als allererstes, was geklärt werden muss, die Missverständnisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen, die persönliche Heilsbeziehung zu Gott, in welch einer Beziehung wir zu Gott stehen. Und das erste ist ein Einwand, ein Stoppschild. Moment mal, dass niemand falsch versteht. Mit Sicherheit hat Paulus das nicht für den Timotheus erklärt, ja, sondern für uns, die wir viele hunderte, tausende Jahre später das in die Hand bekommen und dass wir da nicht durcheinander werden. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Man muss wissen, wie die Beziehung zu Gott in diesem Heil sich befindet, dass niemand den Glauben, also damit die Kindschaft, ihr wisst, wenn es um den Glauben geht, dann geht es auch um die Kindschaft, wenn es um den echten Glauben geht. Und deswegen muss hier ein Einwand rein. Und er sagt, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Okay? Der Herr kennt diese. Erstmal so weit. Er weist uns hin und sagt, es gibt in der Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott gibt es etwas, und zwar ein Fundament. Und der Träger der Beziehung ist Gott. Und das sollt ihr wissen. In Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Wenn ihr nur darauf achtet, was die Schrift uns als Grund sonst vorlegt. Hier spricht er, der feste Grund Gottes. Der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Er bestätigt das zweimal, dass es ein fester Grund ist und dass er bestehen bleibt. Hier bestätigt Gott zweimal über das Fundament, dass es fest ist und bestehen bleibt, dass man am Fundament nicht rütteln kann. Und wenn ihr hingeht und in der Schrift guckt, okay, was wird als Fundament bezeichnet? Was ist das Fundament? So sehen wir in Epheser Kapitel 2, Vers 20, dass unser Glaube aufgebaut ist auf dem Fundament, auf der Grundlage, auf der Lehre der Apostel. Und in 1. Korinther 3, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, der ist Jesus Christus. Das Fundament ist das ewige Wort Gottes und Christus selber ist dieses Fundament. Und dieses Fundament bleibt bestehen, aus welch einem Grund? Aus welch einem Grund bleibt dieses Fundament fest? Bleibt die Heilssicherheit, der Glaube fest? Aus welch einem Grund? Lesen wir uns jetzt diesen ganzen Vers, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und er trägt dieses Siegel. Ja? Er trägt ein Siegel. Dieses Fundament trägt ein Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Der Herr kennt die Seinen. Niemand kann von diesem Fundament oder aus diesem Fundament weg, weil dieses Fundament fest ist und es trägt einen Siegel und zwar, dass Gott der Träger dieses Bundes, dieses Fundamentes ist. Das ist, was er hier deutlich macht. Der Herr kennt die Seinen. Macht euch darüber keine Sorgen. Der Glaube kann durcheinander kommen. Ja, wenn du mit Leuten zusammen bist, die fremde Lehren verbreiten. Dein Glauben kann richtig, da kann Chaos sein. So wie das Chaos, wenn du dein Zimmer vielleicht aufmachst und siehst. So sieht das bei manchen in ihrem Glaubensverständnis vor. Aber wenn sie Kinder Gottes sind, so bleibt das Fundament sicher. Warum? Denn es ruht, das Heil ruht nicht in ihnen, sondern das Heil ruht in Gott. Gott ist der Träger und es ruht darauf, dass er sagt, der Herr kennt die Seinen. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Herr einfach nur, ja, ich kenne, ich weiß Bescheid, du hast den Beruf und du bist in die Schule gegangen. Es hat nichts damit zu tun, sondern er spricht von einer persönlichen Beziehung. Und die Zeit ist zu kurz, um darauf einzugehen. Aber ich möchte euch nur daran erinnern, wenn es darum geht, dass Gott die Seinen kennt, dann geht es darum, dass er eine Beziehung zu ihnen eingegangen ist. Und sie stehen in einer Liebesbeziehung zu Gott und sie stehen in seinem Bund. Das ist, was es bedeutet. Der Herr kennt die Seinen. Das ist das Siegel, was auf dem Fundament steht. Das ist, was es besiegelt, was sichtbar ist. Das ist als erstes sichtbar für Gott. Gott hat dieses Siegel gesetzt. Und Gott kennt uns, das sehen wir nicht, aber wir glauben daran. Das Siegel, was wir sehen, ist der zweite Teil dieses Verses. Ja, der erste Teil, die Sicherheit von dem, der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das ist sichtbar im Leben eines Kindes Gottes. Ein jedes Kind Gottes, das wirklich Kind Gottes ist, in dem ist dieses Siegel zu sehen, dass er sich von Ungerechtigkeit abwendet, dass er ein Verlangen hat nach einem heiligen Leben, dass er Gott sucht, Gott wohlgefällig sein möchte. Das ist, was sichtbar ist von außen. Ja? Niemand von uns sieht die Erkenntnis, dass Gott uns erkannt hat. Ja? Das ist für uns unsichtbar. Aber in unserem Leben ist etwas sichtbar, woran wir erkennen können, ob wir Kinder Gottes sind. Wie stehen wir zur Sünde? Ja. Ist ein Kampf gegen uns? Lehnen wir es ab? Hassen wir es? Das ist das Zeichen dafür, ob wir Kinder Gottes sind. Wenn du Zweifel hast an deiner Heilssicherheit und du es nicht weißt, wenn du das Siegel nicht erkennen kannst, hier haben wir es beschrieben. Es ist das Siegel, dass der Geist Gottes in uns wirkt und wir das ablehnen. Wir möchten Gott gefallen. Wir haben ein Verlangen danach, Gott zu Ehre zu leben. Das ist, was ein Kind Gottes kennzeichnet. Also, wir sehen sowohl, wenn wir darauf gucken, das Fundament ist das Wort Gottes und Christus Jesus. Wenn es um das Siegel geht, so zeigt uns die Schrift ganz klar den Geist Gottes auf im Epheserbrief und auch im Korintherbrief. Also das wirkt zusammen, das Wort Gottes wirkt in uns, der Geist Gottes wirkt in uns, platziert uns in Christus Jesus hinein. Deswegen kommen wir in dieses feste Fundament rein, weil es alles zusammen die göttliche Wirkung uns in Christus hineinbringt und Gott selber sorgt dafür, dass dieses Fundament fest ist. Also, der Einwand, den Paulus bringt für die persönliche Nachfolge, für das persönliche Heil, denk nicht, wenn der Glaube umgestürzt wird oder durcheinander kommt, wer hier besser übersetzt, damit du weißt, der feste Grund Gottes bleibt bestehen, weil es in Gott ruht. Gott hat gewirkt. Und Gott kennt die Seinen und daran kann nichts geändert werden. Und der zweite Einwand ist, du musst das Allgemeine verstehen. Also das Persönliche musst du verstehen, dein persönliches Heil und auch das allgemeine Heil. Das allgemeine Heil musst du, wenn du auf die Gemeinde Gottes guckst, auf Menschen, die erkauft sind. Das musst du verstehen. Und auch hier kommt als ersten Vers 20 ein Einwand. In einem großen Haus aber, ja, hier geht er jetzt auf die Gemeinde, auf das allgemeine Heil sozusagen. Und auch hier mit einem Einwand wie davor beim persönlichen Heil. Auch hier musst du etwas wissen, wie es sich verhält. Und mit den Worten aus dem Römerbrief, es gibt ein Israel in Israel. Ja. Es gibt Gemeinde in der Gemeinde. Es gibt in der sozusagen Gemeinde, die wir sehen, gibt es Menschen, die sind einfach nur Mitläufer. Die kannst du nicht erkennen. Sie machen alles mit bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und es gibt Leute, die sind echt. Und das ist, was man verstehen muss, wenn wir sehen, dass der Glaube bei etlichen umgedreht wird, umgekippt wird, durcheinander kommt, bei den Leuten, die nicht wirklich dabei sind, obwohl sie zum großen Rahmen gehören, siehe Offenbarung, die Sendschreiben, wird es sehr deutlich. Und auch hier, in diesem zweiten Timotheusbrief, in einem großen Haus aber gibt es nicht nur, ich nehme mal hier meine Bibel wieder dazu. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Also das Beispiel, um das zu verstehen, dass es in der Gemeinde eine Gemeinde gibt, die wirklich zu dem Herrn gehören, dass es ein Israel gibt in Israel, bringt er da mit einem bildlichen Symbol. Er sagt, geht mal in die Küche. Und jetzt müssten wir uns unbedingt in die damalige Zeit versetzen. Ja? Unsere Küchen und unser Haushalt sieht heute etwas anders aus. Aber in dem Verständnis, das er hier bringt, er sagt, in eurem Haushalt gibt es Gefäße, die werden zu einem ehrenvollen Gebrauch verwendet. Und zwar, du deckst das Geschirr damit, also du deckst den Tisch damit, du stellst etwas auf den Tisch, wenn Gäste kommen, dann bringst du das Beste raus. Und es gibt ein Geschirr, das stellst du nicht auf dem Tisch, das bringst du nicht heraus, weil das ist nämlich dafür da, dass du den Abfall rausbringst. Also das eine, du bringst Essen, du servierst Sachen darin, die sind wertvoll und die anderen sind sozusagen das, was wir heute in der und für die Kanalisation erledigen. Ja? Das eine ist wertvoll und nutzbar und das andere ist für einen unehrenhaften Gebrauch. Ja? Wir gehen einfach aufs WC, drücken den Knopf und hat sich's erledigt. Früher geschah das mit den Gefäßen. Und deswegen sagt er, es gab Gefäße, die waren zu einem ehrenvollen Gebrauch, und es gibt Gefäße, die waren zu unehrenvollen Gebrauch. Sie konntest du nicht für einen nützlichen Gebrauch verwenden. Und deswegen, das musst du verstehen, in diesem Haus Gottes ist es so. Also dein persönliches Heil musst du verstehen, dass es fest ist und sicher in Gott. Und wenn jemand vom Glauben, wie man sagt, abfällt, ja, dann musst du wissen, warum. Es gibt in der Gemeinde Gemeinde. Es gibt in Israel ein Israel, ein Überrest. Und jetzt kommt sein Aufruf, Timotheus, um nützlich zu werden, um ein Gefäß zu sein, das nützlich ist, das brauchbar ist. Was muss getan werden? Reinige dich von solchen. Und worauf bezieht er sich? Auf den Kontext. Reinige dich von den Schwätzereien und reinige dich von den Schwätzern. Derjenige, der sich von diesem distanziert, der wird ein brauchbares Gefäß werden. Der wird nützlich sein für den Herrn. Also willst du nützlich sein für den Herrn, so reinige dich von solchen. Und hier sehen wir absolut, dass es sich um Menschen geht. Dass es hier nicht nur um Dinge, um vielleicht irgendwelche Handlungen, die wir tun, die nicht nützlich sind, sondern auch Menschen, die für Gott unbrauchbar sind. Ja, wir sehen das zum Beispiel bei Philemon. Philemon, wo Paulus den Brief schreibt und mit Philemon mitgibt, so sagt er, der war dir früher nicht nützlich. Es war eine Person, die konntest du nicht gebrauchen. Am Ende des Briefes hier, Kapitel 4, Vers 11, spricht er von Markus. Und er sagt, Timotheus, bring Markus mit, er ist mir sehr nützlich. Ihr erinnert euch an der zweiten Missionsreise, da musste Markus weggeschickt werden. Paulus hat gesagt, Markus ist nicht nützlich, er kann nicht mitgehen. Im Leben des Markus ist etwas passiert und er ist nützlich geworden. Und aus diesem Grund sehen wir, dieses Wort bezieht sich sehr wohl auf Personen. Nicht nur, dass wir Dinge meiden sollen, also was wir tun, die nützlich sind oder nicht nützlich sind. Auch das gibt es. Es gibt viele Dinge, die wir tun, die für Gottes Reich überhaupt nicht nützlich sind. Aber es gibt auch Menschen, die nicht nützlich sind. Und hier geht es genau in diesem Zusammenhang, die Schwätzereien verbreiten, die den Glauben durcheinander bringen. Sie sind nicht nützlich, meide solche. Warum mache ich diesen Punkt hier so deutlich? Niemand in der ganzen Geschichte ist so damit konfrontiert wie wir heute. Früher hatten die Leute vielleicht eine Person oder zwei oder drei oder lass fünf sein, die das gemacht haben, die irgendwie falsche Lehren hineingebracht haben. Warum? Leute lebten im Dorf, Leute kannten nur einen gewissen Kreis und da waren vielleicht ein paar Leute, die falsche Lehren gebracht haben. Heute haben wir es per Mausklick. Klack! Und schon bist du auf irgendeiner Sendung, schon bist du bei irgendeinem Gottesdienst, bei irgendeiner Versammlung. Ihr Leute, dieser Punkt ist für uns wichtiger wie je zuvor. Wir haben tausende Leute, können tausende Leute haben, die den Glauben durcheinander bringen. Und der Aufruf für uns, willst du für Gott nützlich sein? Und der Aufruf ist, du sollst für Gott nützlich sein. Würde hier zusammengefasst lauten, vertraue an, leide mit, mache dich nützlich, bringe in Erinnerung, bezeuge ernstlich, strebe eifrig, meide. Ja, meide diese Leute. Also im ganzen Kontext jetzt wiederholt. Timotheus, der mutlos geworden ist, kriegt einen Auftrag, der lautet, vertraue das Evangelium Menschen an, leide mit, mache dich nützlich. Wie machst du dich nützlich? Indem du Dinge in Erinnerung bringst, dass du überzeugst, dass du beschwörst, dass du selbst strebst, ein Arbeiter zu sein, der das Wort gerade schneidet und dass du Dinge meidest, also Schwätzereien meidest und die Schwätzer meidest. Lasst uns beten, dass wir nützliche Leute sind, dass wir für Gott nützlich sind, dass wir Dinge, die unnütz sind, in unserem Leben darauf achten und das ausräumen, das meiden und auch Menschen meiden.